ich mir beim Geburtstag überlegt habe, warum zählen wir denn eigentlich die Jahre, die hinter uns liegen? Weil viel spannender ist ja, was vor uns liegt. Und wenn wir im Kühlschrank auf eine Milchpackung gucken, dann interessiert uns ja nicht, wann die hergestellt wurde, sondern wie lange die frisch bleibt, wollen wir wissen. Oder wenn wir im Auto auf den Tank gucken, auf die Tankanzeige, wollen wir wissen, wie weit es noch reicht. Und also müsste es doch auch eine Uhr geben, die uns sagt, wie weit es bei uns noch reicht.
Das Beste aus dem Leben zu machen. Das steht übersetzt auf der Rückseite der rückwärts laufenden Lebenszeituhr von Jean-Remy von Matt. Denn zu oft verplempern und vergeuden wir unsere Lebenszeit. Das will Jean-Remy von Matt aber ändern. Über 30 Jahre gehörte er zu den einflussreichsten Werbern Deutschlands. Mit seiner Agentur Jung von Matt steckt Jean-Remy hinter den bekanntesten Werbeslogans in Deutschland. Wie zum Beispiel Supergeil, Geiz ist geil, Bild dir deine Meinung oder auch 321 Mainz. Nach seinem Rückzug aus dem operativen Geschäft beschäftigt sich Jean-Remy jetzt künstlerisch mit den Kontrasten des Lebens und er beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Lebenszeit. In unserem Gespräch haben wir natürlich über seine Lebenszeituhren gesprochen. Wir haben über den Optimierungswahn gesprochen, aus allem immer das Beste herauszuholen. Wir sind der Frage nachgegangen, wie wir unzufrieden glücklich sein können und wie wir mit unserer Lebenszeit umgehen sollten. Wir haben natürlich auch über das Thema Tod und Vergänglichkeit gesprochen und ganz zum Schluss sind wir noch auf die Bewegung rund um Langlebigkeit gekommen, was er eigentlich davon hält und ob es überhaupt sinnvoll ist, so alt wie möglich zu werden. Und damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und jetzt geht es rein in das Gespräch mit Jean-Remy von Matt.
Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Lieber Jean-Remy, vielen Dank für die Einladung hier nach Berlin. Und du hattest eben gerade erzählt, du wolltest mir erzählen, warum du das Podcastgespräch angenommen hast.
Naja, es ist leider so, dass als Ü70 gerätst du in eine Art Torschlusspanik. Also du fürchtest Bedeutungsverlust und ich sag sehr schnell alles zu, was auf mich zukommt, weil ich denke, Mensch, vielleicht ist es der Letzte, der von mir was wissen will und sag mal schnell zu. Und erst hinterher überlege ich mir, was hast du da wieder zugesagt? Passt das überhaupt? Hast du zu dem Thema überhaupt was zu sagen? Bei euch war ich jetzt im schweren Zweifel. Dachte ich, das Thema passt eigentlich gar nicht. Aber ich bemühe mich.
Ich werde gleich zeigen, warum das ganz gut passt. Aber du hast jetzt schon gesprochen, dass du dir überlegst, was du zusagst. Denn ich konnte im Interview herausfinden, du sprichst eigentlich gar nicht so gerne, sondern du schreibst viel lieber. Warum?
Genau, das liegt daran, dass ich bin einfach nicht geistesgegenwärtig. Also ich war noch nie spontan und ich bin nicht schnell im Kopf, sondern ich habe mehr oder weniger so ein langsames Laufwerk. Und ich kann prima schreiben, weil da kann ich mich konzentrieren. Da kommt dann irgendwie nach einer halben Stunde kommt dann noch ein guter Gedanke dazu. Das passt alles nicht in ein Gespräch. Drum habe ich mir auch nie bei Podiumsdiskussionen oder Talkshows, habe ich mich nie wohlgefühlt. Da war ich immer irgendwie völlig verängstigt, weil bei mir gibt's auch Totalausfall, dass ich also Totalblockade, dass ich überhaupt nichts mehr sage. Und früher, relativ oft zu Talkshows eingeladen worden, früher in der Werberzeit. Und ich habe dann immer meinen Partner mitgenommen als Bodyguard sozusagen und habe ihm gesagt, du komm einfach mit, setz dich neben mich und wenn es mir läuft, halt dich raus und wenn es mir nicht läuft, greif ein. Und weil es ein guter Partner ist und weil er mich immer perfekt ergänzt hat, hat er diese Rolle perfekt gespielt. Also einmal waren wir bei Bios Bahnhof, gebe ich her. Und dann habe ich geredet wie ein Wasserfall. Und er saß neben mir, kein Wort gesagt. Und alle haben gestaunt, aber er hat mir halt die Sicherheit gegeben.
Dann gucken wir doch mal, ob du trotzdem jetzt auf die Frage eine spontane Antwort hast. Denn ich könnte natürlich hunderte Werbeslogans jetzt aufzählen, die du und die Jung von Matt in den letzten Jahrzehnten erstellt haben und entworfen haben. Würdest du sagen, ist da ein Slogan, an dem du so positiv zurückdenkst, der dir sofort so in den Kopf kommt und wo du besonders stolz drauf bist? Gibt es da so einen Slogan oder zwei Slogans?
Möglicherweise bin ich am stolzesten auf solche, die nicht erschienen sind, weil also ein Problem der Kreativindustrie ist, es gibt immer sehr viel Ausschuss. Ne? Also das heißt, von 10 guten Ideen erblickt eine das Licht der Welt mit maximal. Und ich glaube, ich habe vieles gemacht, was ich dann doch nicht ins Ziel gebracht habe. Und ich habe mich immer geweigert, dass wenn ich gefragt wurde, was ist denn deine Lieblingsarbeit, da habe ich mich immer geweigert, eine zu nennen. Ich kann dir aber einen Slogan nennen, der mir eher, also ich will nicht sagen peinlich ist, aber an den ich gar nicht so gerne erinnert werde, weil ich immer mit dem so verbunden werde. Das ist Geiz ist geil. Und ich finde es schrecklich, wenn man nach einer jahrzehntelangen Karriere auf 3 Wörter reduziert wird und dann auch noch auf die. Also das ärgert mich immer, wenn ich vorgestellt werde als und jetzt der Mann, der Geiz ist geil erfunden hat. Ganz abgesehen davon habe ich es, glaube ich, gar nicht erfunden, sondern ich habe es nur ausgesucht, also von
aus
unserem
den Vorschlägen,
Team.
Die du
genau,
die du
aus
hast.
Den Vorschlägen ausgesucht und zum Kunden getragen und vielleicht verkauft und so, aber ich habe es nicht erfunden.
Und warum magst du den nicht?
Wer hat es erfunden? Das habe ich erfunden. Das habe ich erfunden.
Warum magst du den Slogan nicht?
Doch, ich mag den schon, aber ich mag nicht auf diese 3 Wörter reduziert werden. Also mein Wortschatz ist um ein paar Wörter größer.
Du hast super viel geschaffen. Jung von Matt hat super viel geschaffen. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute Brücke, denn du beschäftigst dich jetzt aktuell, wie gesagt, sehr viel mit Kunst, insbesondere mit dem Thema Zeit und Vergänglichkeit. Und ich würde jetzt sagen, eure Werbeslogans waren auch teilweise Meisterwerke. So kann man die, glaube ich, schon betiteln. Und da war so meine Frage, weil diese Slogans sind ja sehr kurzfristig in der Werbung. Also die werden für ein Jahr oder für 2 Jahre vielleicht verwendet und dann verschwinden die schon wieder von der Bildschirmfläche. War das für dich mal so ein Problem? Weil du willst ja eigentlich etwas schaffen, was für mehrere Jahre Bestand hat. Hattest du damit irgendwie so ein Problem, sowas Geniales und Kreatives zu schaffen, was dann aber nur kurzzeitig von Dauer war?
Natürlich. Aber ich wollte ganz kurz, im Einstieg hattest du gesagt, du hast sehr viel geschaffen, Jung von Matt hat sehr viel geschaffen. Und da gibt's in der Tat einen Unterschied. Also mit den meisten Arbeiten, die unsere Agentur dann sehr bekannt gemacht haben, habe ich gar nichts zu tun. Sondern das Wichtigste, was ich geschaffen habe, ist eine Kultur, in der große Ideen entstehen können. Also das heißt, ich stand Kreativität nicht im Weg, das ist mein Verdienst. Aber zu deiner Frage, natürlich ärgert sich jeder Kreative oder jeder kreative Mensch, wenn seine Ideen nur beiläufig oder nur kurz betrachtet werden. Und das vor allem Kurzlebigkeit passt überhaupt nicht zu meinem Arbeitsstil. Das heißt, mein Arbeitsstil ist sehr aufwendig. Also ich habe an Ideen immer gefeilt, geschraubt, optimiert und so. Also ich habe sehr intensiv über Ideen nachgedacht. Jede Formulierung habe ich also zigmal umgebaut, bis sie auch, also jetzt Texte, die sollten bei mir nicht nur gut klingen, die sollten ein Versmaß haben, ein gutes Versmaß, und sie sollten auch noch gut aussehen. Also mir war immer wichtig, dass so ein Satz gut aussieht. Das ist eine handwerkliche Sorgfalt, die weder zeitgemäß ist, die wird heute nicht mehr geschätzt und vor allem nicht mehr bezahlt. Also man hat, weil die Marketingkommunikation ist extrem schnelllebig geworden und wird immer noch schnelllebiger. Das heißt, ich bin schon sehr aus der Zeit gefallen mit meinem Arbeitsstil und ich wurde gerade gefragt, ob ich heute nochmal den gleichen Job machen wollte. Und ja, ich habe gesagt, im Prinzip schon, aber ich glaube nicht, dass ich sehr erfolgreich wäre, weil ich einfach viel zu langsam und zu sorgfältig bin und alles zu sehr durchdenke für das, was heute gefragt ist. Und um endlich deine Frage zu beantworten, in der Tat hat mich das dann schon auch irgendwann in Richtung Kunst getrieben. Ich muss präzisieren, Konzeptkunst, weil mir ging diese Kurzlebigkeit natürlich auf den Sack. Und ich wollte Dinge schaffen, die, wenn sie wirklich gut sind, zeitlos sind. Also die, wenn sie wirklich gut sind, in 10 Jahren noch Bestand haben oder sogar noch viel länger. Und es heißt ja nicht umsonst, ars longa vita brevis. Also Kunst hat eben diese Nachhaltigkeit, die Marketingkommunikation längst verloren hat.
Wir gehen gleich auf deine Kunst ein. Mir war nur vorher noch mal eine Frage wichtig, weil ich weiß, dass du dich sehr gern und sehr oft auch reflektierst und auch zurückschaust. Und ich würde kurz über deine Zeit bei Jung von Matt sprechen, denn aus externer Sicht, glaube ich, kann man schon sagen, dass du dort ein Workaholic warst. Du hast sehr gerne gearbeitet und auch sehr viel. Und in einem Interview konnte ich von dir lesen, dass du gesagt hast, ich liebe meinen Beruf, aber der Einsatz ist sehr hoch. Zu viele sinnlos durchgearbeitete Nächte, ein permanentes Rattenrennen und du bist nie am Ziel. Und da war also meine Frage, bereust du das vielleicht im Nachgang? Also hast du das Gefühl, etwas verpasst zu haben in der Zeit?
Ja, das ist eine ganz gute Frage. Gute Fragen sind die, die man nicht leicht beantworten kann, weil einerseits muss ich sagen, mir hat der Job immer Spaß gemacht. Das heißt, ich habe das, was ich gemacht habe, nie als Arbeit empfunden, sondern das war immer meine Passion, das war meine Leidenschaft, mein Hobby, letztlich mein Alles. Natürlich habe ich dann im Nachhinein festgestellt, Gott, du hast ja gar nichts anderes gemacht. Du hast ja nie Hobbys gepflegt, du hast nicht intensiv Freundschaften gepflegt, warst vielleicht als Ehemann auch nicht wirklich bei der Sache. Also ich habe schon vieles ausgelassen. Also wenn ich so höre, was andere erlebt haben, die haben dann lange Reisen gemacht, Sabbaticals oder so, das gab es bei mir gar nicht. Also ich habe wirklich viel in diesen Job investiert. Umso schöner ist, dass ich jetzt viel mehr Zeit habe. Jetzt kommt erschwerend dazu, ich bin schon ein ehrgeiziger Mensch und ich habe meinen Job dann auch immer so ein bisschen erlebt wie so ein Sternekoch. Also ich dachte immer, okay, unsere Firma ist relativ schnell dann so an die kreative Spitze hier geraten. Und wenn du dann an der Spitze stehst, dann hast du nur noch ein Ziel, die irgendwie zu verteidigen und zu behalten. Jedes Jahr habe ich mir überlegt, wie können wir das mindestens erhalten? Wie können wir noch besser werden? Wie können wir weiter wachsen? Wie können wir bedeutender werden? Und das war schon ein 7-24 Stress. Also das hat mich nie losgelassen.
Aber bereust du irgendwas im Nachgang? Hättest du irgendwas anders gemacht oder sagst du, aufgrund des Erfolgs und auf das, was du erlebt hast, würdest du das genauso machen oder sagst du, du würdest vielleicht doch die Zeit anders einteilen?
Nee, das bereue ich jetzt nicht, weil es ist ja so, also ich habe ja jetzt die Möglichkeit, ich habe ja jetzt erlebt, wie schön es ist, Zeit zu haben, wie schön es ist, morgens gemütlich im Bett zu sitzen und irgendwelche Mails zu beantworten, aber in Ruhe oder eben auch mal einen Podcast zu machen, für den ich früher gar nicht Zeit gehabt hätte. Also früher wäre die Frage eher gewesen, also wie lange braucht ihr? 2 Stunden? Oh, das wäre knapp. Oder ich war jetzt gerade, die letzten Tage war ich gerade in Cambridge, habe einen Vortrag gehalten, das ist immer eine aufwendige Reise, dahin zu fahren. Das hätte ich früher gar nicht hingekriegt, aber jetzt kann ich so Zeug machen, ohne groß drüber nachzudenken.
Du beschäftigst dich, wie gesagt, jetzt viel mit Konzeptkunst und mit den Kontrasten des Lebens. Und ein Thema hat es dir besonders angetan, das Thema Zeit und Vergänglichkeit. Und die uns auf YouTube zuschauen, sehen auch im Hintergrund, nämlich das Ergebnis deiner Arbeit, deine selbst geschaffenen Lebenszeituhren. Ganz viele Persönlichkeiten haben schon so eine Uhr. Gerhard Schröder hat eine, Wladimir Klitschko und viele andere. Da war so meine Frage, was ist so die Idee dieser Lebenszeituhr und was soll die aussagen? Also was ist dein Ziel mit dieser Kunst?
Also die Idee basiert auf einer Beobachtung aus dem Alltag. Ich habe festgestellt, dass Verknappung zu erhöhter Aufmerksamkeit führt. Das heißt, also wenn man von seinen Lieblingspralinen, wenn da nur noch 3 Stück sind, dann genießt man die noch bewusster. Und wenn ich auf meinem Handy irgendwie die Geheimzahl eintippen soll und da kommt nur noch ein Versuch, dann ist man noch sorgfältiger und denkt noch mehr nach. Also das heißt.
Und guck nochmal lieber nach in den Dokumenten, ob man die nicht falsch im Kopf
hat.
Wenn
man die hat, genau. Das heißt, die Wahrnehmung von Verknappung führt zu erhöhter Aufmerksamkeit. Das war eigentlich die Grundidee, die zu dieser Uhr führte, weil ich habe mir gesagt, kann man das nicht aufs Leben übertragen und eben eine Uhr bauen, die praktisch zeigt, wie eben vergänglich wir sind und wie eben irgendwann unser Leben zu einem Ende, also bewusst machen, dass unser Leben irgendwann zu einem Ende führt und das müsste doch quasi achtsamer machen. Und so funktioniert die Uhr auch. Also zumindest, das ist das, was ich erlebe, weil ich habe ja seit über 20 Jahren habe ich so eine Uhr. Also ursprünglich habe ich sie für mich gebaut und ich merkte dann, dass es immer mehr Freunde gab, die mich besucht haben, die gesagt haben, was ist das? Und da habe ich es erklärt. Und erst waren sie immer erschreckt und dann habe ich den Sinn erklärt und dann wollten sie auch eine haben. Und inzwischen habe ich 60 Stück davon verschenkt, verkauft, sonst was.
Das Besondere an dieser Uhr, das müssen wir vielleicht den Zuhörern und Zuhörerinnen erklären, ist, du hast sie einmal digital, dass die Sekunden runterzählen quasi, also wie viele Sekunden man noch durchschnittlich auf der Welt hat. Und eine Sanduhr, die das auch zeigt, dass die, dass der Sand quasi ausläuft und die Zeit knapper wird. Ich glaube, das müssen wir dazu sagen. Was macht das mit dir, wenn du so auf diese Uhr schaust und die Sekunden so runtergehen? Welches Gefühl entsteht da bei dir?
Also hinten auf der Uhr steht drauf, a constant reminder to make the most of your life. Und in der Tat funktioniert sie auch so. Also immer, wenn man sie wahrnimmt, man schaut ja nicht ständig drauf, also man guckt die nicht an wie ein Fernseher, sondern man begegnet ihr im Alltag, wenn die halt irgendwo steht, im Wohnzimmer oder so. Und immer wenn man drauf guckt, macht man sich seiner Vergänglichkeit oder der Vergänglichkeit von Zeit bewusst. Und ich behaupte, dass sie eben hilft, Zeit besser zu nutzen, indem man sich auch über Zeitverschwendung Gedanken macht. Also Dinge, die jetzt vielleicht ganz konkret eine Art von Zeitverschwendung, die plötzlich in mein Leben kam und die ist mir gar nicht so bewusst gewesen am Anfang, waren Ehrenämter. Also ich habe irgendwann angefangen, eigentlich ziemlich wahllos Ehrenämter anzunehmen, weil ich Zeit hatte und dachte, ja, möchte Gutes tun, nimmst du das Ehrenamt an. Und dann saß ich da in Runden, habe Kaffee getrunken, kein Wort gesagt, weil ich einfach nicht der Typ bin, der in einem Gremium dann irgendwie das Wort ergreift und habe gemerkt, das ist nur Zeitverschwendung, das Zeit- und Kaffeeverschwendung, also es bringt mich nicht weiter. Dann habe ich das wieder abgeschnitten. Es gibt auch Beziehungen, die oder auch überhaupt Einladungen, die auf die man lieber verzichten sollte und lieber ein Buch liest oder sich auf die Terrasse legt. Also ich finde schon sehr sinnvoll, wenn man die persönliche Zeit als wertvoll betrachtet, weil sie letztlich auch, das ist der einzige Besitz, über den wir selber verfügen können. Es sei denn, man ist im Gefängnis, dann geht das nicht. Aber normalerweise können wir über unsere Zeit verfügen und das sollten wir bestmöglichst machen.
Wie entscheidest du über deine Zeit? Also gibt's da Regeln oder Fragen, die du dir stellst? Weil ich kann mir vorstellen, du bekommst wahrscheinlich viele Einladungen und auch viele Türen stehen offen, wie du gesagt hast, Ehrenämter. Ich denke noch an andere Events oder die Reise nach Cambridge. Da sind ja schon viele Möglichkeiten. Gibt's da irgendwie für dich so eine Regel oder so eine Frage, die du dir stellst? Bleibe ich lieber jetzt im Bett mit meiner Frau liegen und wir genießen den Tag? Oder gehe ich jetzt der Aktivität nach? Gibt's da so eine Frage, die du dir stellst oder Werte?
Also im Moment ist es immer noch so, mein Erlebnis, also früher hatte ich sehr wenig Zeit und jetzt habe ich sehr viel Zeit. Das heißt, also das ist wirklich ein großer Kontrast in meinem Leben. Und im Moment bin ich immer noch sehr freigebig mit der Zeit. Und wie ich vorhin sagte, man hat so eine gewisse Torschlusspanik als Ü70 und tendiert dazu, jetzt gerade Veranstaltungen eher zu leichtfertig zuzusagen als nicht.
Nicht alle Menschen sind aber Fans deiner Uhr. Zum Beispiel, du sagst das auch ganz offen und ehrlich, deine Frau, die mag die Uhr nicht. Was ist ihre Kritik? Also warum mag sie die nicht? Und kannst du die verstehen, die Kritik?
Absolut. Also die meisten Leute reagieren erstmal negativ, weil das ist einfach, Vergänglichkeit ist kein schönes Thema. Das ist ja ein Thema, vor dem wir Menschen gerne weglaufen. Also wir verdrängen das, dass wir vergänglich sind und wir zählen ja auch lieber die Geburtstage, die hinter uns liegen, als dass wir darüber nachdenken, wie viel noch vor uns liegt. Und bei meiner Frau war es eher was etwas sehr Niedliches. Sie mochte die Uhr nicht, weil sie sagte, ich will nicht ständig sehen, wie du langsam zerrinnst. Also sie will einfach nicht mein Ende nicht wahrhaben. Das war aus meiner Sicht eine sehr schöne Liebeserklärung. Sie hat die Uhr dann immer mit dem Tuch zugedeckt. Also es ist ein polarisierendes Projekt, aber das reizt mich auch dran, weil ich wollte, wie du sagtest, ich mag Kontraste. Ein Deutschlehrer hat mir mal unter einen Aufsatz geschrieben, subtil nützt nicht viel. Und subtil ist nicht meins, sondern ich mag's radikal, diametral. Ich mag schwarz und weiß, gut und böse, weil ich finde, Kontraste fordern zur Meinung auf, sind spannungsgeladen. Also, und drum, wenn ich die Uhr, ich hatte zwei Vernissagen mit der Uhr, und da hatte ich immer, weil das so kontrovers ist, hatte ich immer zwei Redner eingeladen. Jemand, der für die Uhr spricht und jemand, der gegen die Uhr spricht. Das war mir immer wichtig, um die zwei Seiten dieses Projekts zu beleuchten.
Du hast es eben schon mal kurz angesprochen, denn man könnte, glaube ich, sagen, dass du schon auch ein Perfektionist bist. Du willst immer aus allem das Beste herausholen. Ich glaube, in einem Gespräch hast du sogar gesagt, dass du auch dem Optimierungswahn unterliegst. Also du guckst immer und überlegst, gibt es nicht noch etwas Besseres? Und der Leitsatz eurer Agentur war ja auch nicht umsonst, wir bleiben unzufrieden. Verhält sich das eigentlich auch beim Thema Zeit, dass du auch bei dem Thema Zeit wirklich immer das Beste aus dir herausholen möchtest, aus dieser Zeit, und manchmal dann auch einfach unzufrieden bist, weil du sagst, du könntest jetzt die Zeit auch anderweitig verbringen?
Also mit der Zeit, also im Moment habe ich ja ein bisschen mehr als genug, also mehr als ich eigentlich brauchen kann. Also ich könnte jetzt auch irgendwie noch eine Nebentätigkeit machen ohne Verlust an Lebensqualität, aber dieser Perfektionismus oder dieser Optimierungswille, der ist bei mir schon tief drin. Und ich bin auch, was Unzufriedenheit angeht, ich bin tief überzeugt, dass Unzufriedenheit die Triebfeder für alles ist. Das heißt, ohne Unzufriedenheit, also jede Initiative, jede Innovation, jede Idee ist aus Unzufriedenheit geboren. Unzufriedenheit mit dem Status quo. Also sonst entsteht nichts. Und auch Weltverbesserung, alles, was irgendwie die Welt nach vorne bringt, was einen selber nach vorne bringt, muss ja irgendwie einen Ursprung haben. Und dieser Ursprung ist immer Unzufriedenheit. Weil Unzufriedenheit ist ja immer als was Unschönes gesehen und so. Aber ich meine, man kann auch unzufrieden glücklich sein.
Kann man das?
Ja, doch. Ich bin ja glücklich als unzufriedener Mensch oder als jemand, der immer versucht, Dinge zu optimieren, besser zu machen, noch besser zu machen und so.
Würdest du aber sagen, weil das deine Leidenschaft ist? Weil ich habe mich gefragt, du hast ja eben auch den Satz, der auf der Rückseite der Uhr geschrieben ist, also übersetzt, das Beste aus dem Leben rausholen. Und ich habe mich in der Recherche gefragt, könnte das nicht auch Druck für andere Menschen bedeuten oder für sich selbst? Dieses, ne, wir sind immer unzufrieden, wir wollen immer das Beste aus allem herausholen. Ja. Dass das so Druck und Anspannung erzeugt. Würdest du sagen, das könnte die Gefahr sein?
Doch, natürlich. Also jede Mahnung erzeugt Druck. Also das heißt, nur ohne Druck wird die Welt nicht besser und auch das eigene Leben wird nicht besser. Das heißt, du brauchst ja Druck, um Dinge besser zu machen. Aber klar, also es ist nichts, was nur lieb und nett in der Ecke steht und schön anzusehen ist, sondern es hat eine Botschaft, es hat einen Inhalt, es hat eine Philosophie und die macht etwas mit einem, wie man so schön sagt.
Also würdest du sagen, wir müssen lernen, mit dieser Unzufriedenheit auch positiv umzugehen, doch dann eigentlich, ne? Bei Unzufriedenheit habe ich immer so den Eindruck, wenn wir über unzufrieden sprechen, alle wollen das Glück erreichen, die Zufriedenheit, das ist so für ganz viele Menschen so das oberste Ziel. Und aus dir höre ich so ein bisschen raus, du hast ja selbst gesagt, wir können auch unzufrieden glücklich sein. Und das ist ja, das setzt aber ja voraus, dass wir damit irgendwie positiv und gut umgehen können mit dieser Unzufriedenheit und da nicht in so einen negativen Strudel reinkommen.
Also natürlich ist es nicht jedermanns Sache, unzufrieden glücklich zu werden. Aber wenn man etwas bewegen will, wenn man etwas anstoßen will, wenn man etwas verbessern will, ist diese Unzufriedenheit nötig, weil sonst wer zufrieden ist, der bleibt sitzen und trinkt ein Glas Wein. Also das heißt, also Unzufriedenheit ist eben der Antrieb. Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass die Welt ganz gut ausbalanciert ist mit zufriedenen und unzufriedenen Menschen. Also dass nicht jeder diesen Druck oder diesen Drang, Drang ist ein schöneres Wort als Druck, verspürt.
oder ein Ansporn sogar, ne? Ich glaube sogar Ansporn könnte ja, auch ein ja. schöneres Wort sein.
Aber das Wort in der Tat auch in unserer Firma, also dieser Satz, wir bleiben unzufrieden, der ist schon schillernd, wird auch oft missinterpretiert oder auch negativ interpretiert. Und dann, oh, müssen wir denn immer unzufrieden sein? Auf der anderen Seite hatten wir vor kurzem so eine Vortragsreihe gemacht, die Kraft der Unzufriedenheit, wo mehrere Startups aufgetreten sind, die erzählt haben, aus welcher Unzufriedenheit ihre Idee geboren ist. Und also ich finde eben auch, also auch Unzufriedenheit ist eben polarisierend, lässt für und wider zu, und deshalb ist das für mich ein spannendes Wort.
Hast du denn gelernt, mittlerweile mit Langeweile umzugehen? Denn ich konnte in einem Interview raushören, dass du gesagt hast, wie alles, was ich tue, soll es ein Statement gegen Langeweile sein. Hast du gelernt, mit der Langeweile jetzt besser umzugehen?
Also mir selbst ist ja nicht langweilig. Also das kenne ich eigentlich nicht. Also früher als Kind, wenn ich meiner Mutter gesagt habe, mir ist langweilig, dann hat meine Mutter immer gesagt, dann zieh dir Schuhe und Socken aus und spiel mit dem großen C. Das ist das letzte Mal, dass ich Langeweile empfunden habe. Jetzt ist mir schon lange nicht mehr langweilig, heute auch nicht. Es ging mir mehr drum, das bezog sich sehr auf meine Zeit als Werber oder als Kreativer in der Werbung. Ich find's einfach unschön, wenn man Langeweile verbreitet. Und mein Anspruch war immer, eben Menschen etwas zu geben mit der Kommunikation, also einen Mehrwert zu schaffen mit Ideen, einen emotionalen Mehrwert oder einen rationalen Mehrwert. Also das heißt, entweder den Leuten irgendwie einen neuen Gedanken zu einem Produkt, zu einer Marke zu liefern, oder den Leuten Unterhaltung, also irgendwie einen Spaß oder was auch immer, oder auch nur Faszination zu liefern. Das war immer mein Anspruch als Werber. Langweilige Werbung war verboten. Und wenn ich einen Vortrag halte, beginne ich oft damit, dass ich das Publikum auffordere, bitte verlasst diesen Raum in der Minute, wo ich langweilig werde. Also wo ihr denkt, was der da vorne erzählt, das stiehlt nur noch meine Zeit, das bringt mir nichts mehr. In dem Moment bitte geht aus dem Raum, weil ihr helft mir damit, weil ihr lehrt mir die wichtigste Lektion, die ein kreativer Mensch lernen muss. Langweile ist tödlich. Also ich nehme das immer noch sehr ernst. Aber mir ist nicht langweilig.
Genau, weil ich glaube, aber da müssen wir, glaube ich, jetzt nur zwei Sachen unterscheiden. Du hast jetzt gerade gesagt, aus der Sicht des Werbers, der Langeweile versprüht oder vermittelt, dass das tödlich ist. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt als Person, gerade auch wenn wir in die mentale Gesundheit blicken, tut uns ja manchmal Langeweile gut. Also wenn wir nicht von morgens bis abends mit allen Reizen konfrontiert sind, sondern auch vielleicht mal auf der Couch sitzen und unsere Gedanken kreiseln, weil wir gerade diesen Moment der Langeweile verspüren. Und ich würde ja sagen, auch in der Kreativszene kommen ja manchmal die Gedanken erst oder die Ideen, wenn man so eine gewisse kleine Langeweile verspürt. Ne? Also ich glaube, die zwei Sachen müssen wir nur unterscheiden, ne? Bevor wir da über das Gleiche sprechen.
Natürlich, man muss das selber regulieren, und es gibt ja die Digital Detox Bewegung und so weiter. Also muss jeder für sich entscheiden. Und ich freue mich auch über Situationen, in denen ich keine Chance habe, mich irgendwie abzulenken. Zum Beispiel, ich finde, dass lange Autofahrten plötzlich eine neue Qualität gewonnen haben. Also ich kann die, früher fand ich das einfach nur langweilig und mühsam, aber heute kann ich das richtig genießen. Also einfach nur Autobahn, geradeaus fahren, stundenlang. Ich finde, das Auto ist auch ein hervorragendes Kommunikationsmittel geworden. Das heißt, eine Autofahrt zu zweit ist die perfekte Situation für einen Dialog, den man sonst gar nicht mehr hinkriegt. Und ich erinnere mich, dass ich früher mit meinen Söhnen oft sinnlose Autofahrten gemacht habe, nur um die überhaupt mal dazu zu kriegen, dass sie mit mir reden. Weil wenn du einen 13-Jährigen fragst, willst du mal, können wir mal reden? Dann sagt er, worüber? Dann sagst du, ja, einfach so übers Leben. Nee, dafür habe ich keine Zeit. Aber wenn du ihm sagst, am Wochenende findet da und da 90 Kilometer entfernt ein Motocross-Rennen statt, wollen wir da mal hinfahren? Dann sagt er, ja, können wir mal hinfahren. Und dann hast du 3 Stunden Zeit, um mit jemandem zu reden. Man muss Langeweile gut nutzen und gut für sich einsetzen können.
Hast du das Gefühl, ist jetzt vielleicht eine philosophische und übergeordnete Frage, weil du jetzt auch gerade das schon angesprochen hast, ich habe keine Zeit dafür. Ich glaube, das kennen ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn wir zum Beispiel Sport machen wollen eigentlich und wir sagen, wir haben keine Zeit dafür. Wir wollen vielleicht mit der Familie Zeit verbringen. Aber ich habe keine Zeit, zu viel auf der Arbeit los. Man will Zeit in den Urlaub oder irgendwo anders hin, aber man hat immer so diese Ausrede, dafür habe ich keine Zeit. Hast du das Gefühl, wir fokussieren uns vielleicht irgendwie auf das Falsche, weil ich finde jetzt aus deinen Gesprächen hört man ja auch raus, du hast ja die Zeit mit deinen Söhnen zum Beispiel dann sehr genossen. Das war dir schon sehr wichtig. Und ich habe so das Gefühl, legen wir den Fokus vielleicht aufs Falsche, wie wir die Zeit verplanen für uns?
Also ich finde schon, dass unser Alltag sehr hektisch, kurzlebig geworden ist. Natürlich auch durch die digitalen Möglichkeiten. Also ständig kommt Mail rein und so weiter. Und das klaut schon auch Lebensqualität, das klaut Gelassenheit, das klaut Ruhe. Und ich glaube, damit muss sich die Welt irgendwie neu einrichten. Das heißt, man muss diese Ruhe neu finden. Und ich gehe mal davon aus, es wird wieder eine Gegenbewegung geben. Also ich finde das schon sehr nervös, was im Moment passiert, dass man also ständig, man ist ständig auf Trab, man ist ständig angesprochen und so. Aber es gibt ja Möglichkeiten, sich davon zu befreien und sich eben Zeit zu nehmen.
Und eine Frage, die man sich ja selbst dann stellen kann, ist ja, du hast ja gerade gesagt, dein Ziel ist es, anderen Menschen etwas mitzugeben und das Tödlichste ist diese Langeweile, weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn das Gespräche sind, ob das Kommunikationsnachrichten sind oder auch von außen so Reize, dass ganz viele davon gar nicht nötig sind, sondern man macht die irgendwie aus einer Laune heraus, aber die haben gar keine. Auch, es gibt ja das lustige Beispiel, Menschen, die 5 Minuten Sprachnachrichten machen, aber in diesen Sprachnachrichten, das hätte man in einem Wort schreiben können. Also ich habe manchmal so das Gefühl, wir sind auch nicht sehr klar in unserer Botschaft und in unserer Kommunikation. Hast du auch das Gefühl?
Natürlich. Also Sprachnachrichten, muss ich wirklich sagen, das hasse ich, weil es ist genauso, wie du sagst, da redet jemand 3 Minuten lang und er hätte es auch in 2 Sätzen beschreiben können. Also es ist fürchterlich. Und dann, also das stiehlt wirklich Zeit. Also da bin ich auch sehr. Also oft höre ich sie gar nicht ab, weil es ist einfach nur lästig. Und ich bemühe mich auch immer, kurz zu sein. Also wenn ich ein Mail schreibe oder so, ich versuche mich immer kurz zu fassen, schnell auf den Punkt zu kommen. Das ist natürlich auch ein bisschen meiner Herkunft als in der Marketingkommunikation geschuldet. In der Marketingkommunikation musst du, also wir sind nicht Dichter und Denker, sondern wir sind Verdichter und Ausdenker. Also wir müssen Botschaften schnell auf den Punkt bringen, verkürzen. Darum habe ich auch Schwierigkeiten. Also ich versuche wieder ein Buch zu schreiben, aber als Verdichter ist das schwierig, weil ein Buch muss ja dick werden am Ende. Dieses Verkürzen, das führt bei mir teilweise auch zu gewissen Unhöflichkeiten, weil ich erinnere mich, meine Frau zieht mich immer auf, dass sie sagt, ich wollte mal Tennisbälle kaufen in einem Sportgeschäft und sie sagte, du bist da reingegangen und du hast nur gerufen, Tennisbälle. Du hast nicht Hallo gesagt, du hast nicht Guten Tag gesagt, du hast nicht gesagt, könnten Sie mir oder haben Sie auch oder würden Sie mir, sondern du hast einmal nur gerufen, Tennisbälle. Und ich habe gesagt, du, ich habe doch Tennisbälle bekommen, also wo ist das Problem? Also das heißt, mein Drang zu verkürzen, auf den Punkt zu bringen, geht manchmal ein bisschen weit.
Ich habe sogar gehört, dass du ja da in deinen E-Mails ja auch guckst, dass alle Zeilen ungefähr gleich lang sind, ne? Also das habe ich mal irgendwo rausgehört. Ist das immer noch so?
Das ist eine Krankheit, die werde ich behandeln lassen müssen. Ja, es ist krank. Also es ist, also ich mag nicht, wenn Sätze so flattern, also wenn das da so hinten, das mag ich nicht, das wirkt unordentlich, sondern ich möchte, dass E-Mails gut aussehen, dass sie schön, dass sie, aber es ist krank. Es ist krank, weil es stiehlt Zeit. Ich versuche dem etwas Gutes. Natürlich gucke ich mir die Sätze dann nochmal intensiver an, dadurch, dass ich die Wörter austausche und so. Das ist der Vorteil. Aber es ist einfach, es verlangsamt. Es ist keine gute Geschichte von mir.
Jean-Remy, ich möchte jetzt am Ende nochmal so über das ganze Thema Endlichkeit und Vergänglichkeit sprechen, denn ich darf das sagen, weil du es schon öffentlich gemacht hast. Du hast insgesamt 3 Geschwister, 2 davon sind leider gestorben, auch deine Eltern sind schon bereits gestorben und der Tod deiner Mutter, der ist dir aber sehr persönlich, sehr nah gegangen. Und du hast immer gesagt, sie ist sehr gut gelaunt gestorben, weil sie sehr positiv mit ihrem Krebs umgehen konnte. Was hat das mit dir gemacht, zu sehen, da ist eine Mutter, die eine Krankheit hat, die aber so positiv damit umgeht? Hat das irgendwas mit dir gemacht, wie du auf den Tod, auf diese Vergänglichkeit blickst?
Absolut, das ist für mich vorbildlich. Grundsätzlich ist meine Mutter ein großes Vorbild für mich gewesen, weil sie war eine radikal lösungsorientierte Person, die immer nur in Lösungen gedacht hat. Also wenn man irgendwie, wenn es irgendein Problem gab, also die hat nie irgendwie gesagt, warum ist das jetzt entstanden oder warum hast du nicht besser aufgepasst oder musste das sein oder so, sondern es ging ihr immer nur, wie kriegen wir es gelöst. Und so ist sie auch ihrem eigenen Tod begegnet, weil sie hatte eben Leukämie und das ist ja praktisch ein Todesurteil. Und ich erinnere mich, dass wenn man sie besucht hat im Krankenhaus, ist man immer bedrückt reingegangen und entspannt oder ja fast beschwingt rausgegangen, weil es gelang ihr immer, ihr Schicksal so zu erklären, dass es eigentlich was Positives ist. Also wörtlich hat sie gesagt, wenn der Herrgott mich ruft, dann freue ich mich zu gehen. Also das war für sie irgendwie eben positiv und gut gelaunt gestorben. Das muss man erst jemandem nachmachen. Also das ist.
Hast du in der Zeit noch vielleicht erfahren, woher das kommt bei deiner Mutter? Also wie können wir so positiv mit so einem Thema, ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, in meinem Freundeskreis oder in meiner Familie, ne, da kommt jetzt irgendwie eine Krebs oder so, ne, die Botschaft, da hat jemand Krebs und das könnte tödlich ausgehen. Trotzdem so positiv damit umzugehen. Wie?
Es war eher naturell, alles irgendwie positiv zu betrachten. Das führte auch manchmal zu Absurditäten. Da ist irgendwas Schlimmes passiert. Also irgendjemand ist gestorben und habt ihr, ja, aber da wird jetzt eine Wohnung frei oder keine Ahnung. Also das, so hat meine Mutter gedacht. Also die dachte immer irgendwie, was könnte positiv dran sein? Und das war in ihr drin. Und das nehme ich gern als Vorbild. Also für mich ist sie eine Ikone gewesen, was positives Denken angeht.
Apropos deine Mutter, das konnte ich im Podcast mit Arne Friedrich raushören. Es gab nämlich einen Moment vor dem Tod deiner Mutter, der dich immer noch aktuell, meines Erachtens immer noch sehr beschäftigt, denn du hattest die Möglichkeit gehabt, deine Mutter nochmal zu sehen, aber du warst anderweitig beschäftigt. Also du hast es abgelehnt und warst, weiß ich nicht, ob beruflich oder privat unterwegs. Und ich glaube, da würden auch die Zuhörer und Zuhörerinnen mir recht geben, da bist du ja nicht alleine. Wir haben ja oft deine Eltern, wenn sie noch leben, rufen dich an. Du gehst nicht ans Telefon und guckst lieber Netflix.
Ja, ja.
Wir verbringen lieber auf der Couch die Zeit, anstatt sich mit Freunden zu treffen. Also da bist du ja nicht alleine, dass wir solchen Momenten Nein sagen und dann im Nachhinein vielleicht denken, hätte ich doch lieber diese Zeit genutzt. Deine Lebenszeituhr, die soll ja dabei helfen, vielleicht diese Momente anders bei diesen Momenten anders zu entscheiden. Hast du sonst vielleicht noch einen Tipp oder wie gehst du auch mit der Situation um, wie wir anders entscheiden können dann in solchen Momenten? Sich mehr mit der Vergänglichkeit zu beschäftigen? Kann das helfen?
Ja, also dieses Beispiel, das war einfach eine irre Fehlleistung von mir. Es war einfach aus heutiger Sicht, also peinlich und krank, weil mein Vater rief mich an und sagte, du mit Mama, ich glaube nicht, dass sie die Nacht überlebt. Und ich dachte, ja, wird schon gut gehen. Und habe mich dann für ein Date entschieden. Also es war unmöglich natürlich. Es ist natürlich nicht gut gegangen. Und das nehme ich mir heute noch übel, dass das eben so passiert ist. Hier kann ich nichts, kein Learning ableiten, weil es ist einfach zu banal. Also es ist einfach zu bescheuert gewesen, dass man daraus jetzt irgendwie ein schlaues...
Aber hast du es dir mittlerweile verziehen oder beschäftigt dich das noch immer noch?
Das beschäftigt mich schon. Also wenn ich so mir selber überlegt, was waren die großen Fehlleistungen deines Lebens, dann ist das sicher nicht nur in der Top Ten, sondern das war einfach eine Katastrophe.
Was ich aber das Schöne an deinen Lebenszeituhren ja finde, die so im Hintergrund stehen, das zwingt ja einen so ein bisschen nach vorne zu gucken, ne? Weil oft blicken wir ja mal nach hinten. Du hast ja schon mal gesagt, ne, wir rechnen lieber die Geburtstage, die schon hinter uns liegen, aber wir beschäftigen uns eigentlich nie mit der Zeit, die noch vor uns sind und auch zu sehen, wie knapp etwas ist, weil, ne, das hast du ja auch gesagt, je knapper eine Ressource ist, desto wertvoller gehen wir ja damit um.
Genau, das war auch ein Gedanke der zu diesen Uhren geführt hat, dass ich mir beim Geburtstag überlegt habe, warum zählen wir denn eigentlich die Jahre, die hinter uns liegen, weil viel spannender ist ja, was vor uns liegt. Und wenn wir im Kühlschrank auf eine Milchpackung gucken, dann interessiert uns ja nicht, wann die hergestellt wurde, sondern wie lange die frisch bleibt, wollen wir wissen. Oder wenn wir im Auto auf den Tank gucken, auf die Tankanzeige, wollen wir wissen, wie weit es noch reicht. Und also müsste es doch auch eine Uhr geben, die uns sagt, wie weit es bei uns noch reicht. Und das war auch so ein Gedanke, der zu dieser Uhr führte. Und ich finde, also kreative Menschen interessieren sich aus meiner Sicht eh viel mehr für die Zukunft als für die Vergangenheit. Die Vergangenheit langweilt sie schon deshalb, weil die liegt ja fertig da. Da kann man ja nichts mehr gestalten. Die Zukunft ist noch voll gestaltbar und deshalb für einen kreativen Menschen ein weißes Blatt oder eine Leinwand, auf die man was bringen kann.
Hast du Angst vor dem Tod?
Nee, im Gegenteil. Im Gegenteil. Ich habe Angst vor Vergreisung. Ich find's schrecklich, wenn man irgendwie die Vorstellung praktisch als Störfaktor dahin zu dämmern und nur noch Platz zu verbrauchen und eigentlich also nur noch Belastung zu sein, also nur noch den Leuten nur noch Sorgen zu machen und nur noch kein nützliches Glied der Gemeinschaft mehr, sondern ich finde das ganz schrecklich. Also ich finde, es gibt eine Zeit, wo es dann auch gut ist, wenn man Feierabend hat, also und dieser Feierabend muss irgendwann eintreten. Also ich möchte jetzt nicht doof sterben, das ist klar. Und ich habe auch keine Todessehnsucht, aber ich möchte zu einem guten, sinnvollen Zeitpunkt Platz machen für die Nachkommen, genau.
Wenn wir jetzt aber nach Amerika blicken, dort gibt es viele Menschen, die sich mit der Langlebigkeit auseinandersetzen. Also die wollen so lange wie möglich fit auf der Welt sein, ne? Also da boomt ja quasi so ein ganzer Trend in der ganzen Forschung. Wie können wir noch länger leben? Also alles unter dem Stichwort Long Vitality. Ich hatte mich gefragt, wie siehst du diese Bemühungen? Also, dass da Menschen gibt, ne, die das auch ja eigentlich das Beste aus ihrem Leben herausholen wollen, so lange wie möglich zu leben. Findest du das gut oder sagst du, wir brauchen diese Vergänglichkeit? Wir müssen irgendwie uns dem auch entgegenstellen und nicht jetzt versuchen, nochmal 10 Jahre, noch 20 Jahre dran zu hängen?
Ich finde es fürchterlich, ehrlich gesagt, weil ich bin eben fest davon überzeugt, Dinge brauchen ein Ende. Ein Fußballspiel braucht ein Ende. Ein Fußballspiel ohne Ende ist nicht spannend. Ein Arbeitstag ohne Ende ist total frustrierend. Also Dinge brauchen ein Ende. Und ich finde auch diese Bemühungen, die Gesellschaft immer älter werden zu lassen, das finde ich, es kann nicht sehr sinnvoll sein, weil die nächsten Generationen brauchen Platz. Die brauchen Raum. Die brauchen auch Entscheidungsfreiheit. Und wenn die Alten nicht weggehen, werden sie die nie haben. Ein kleines Beispiel. Es gibt ja immer wieder Gedanken, ob man das Wahlalter runtersetzen sollte, also von 18 auf
16.
Auf 16. Da bin ich total dagegen. Also ich finde es da großer Quatsch. Ich würde das Problem anders lösen. Ich würde es oben begrenzen. Also meine Idee wäre, ab 70 darf nicht mehr gewählt werden, weil warum sollen Menschen über eine Zukunft entscheiden, die sie selber gar nicht mehr auslöffeln müssen? Also ich würde genauso, wie es eben die Grenze unten gibt, also bis 18, sollte es eben auch oben eine geben. Und nur so würde die Welt moderner und aus meiner Sicht also eine Demokratie besser geführt. Wenn ich dann irgendwie lese, Durchbruch beim Herzinfarkt oder Durchbruch beim Krebs, oder dann denke ich immer, ja, schön, aber wenn ihr alle Krankheiten abschafft, sollen die Menschen denn am Ende alle unter Straßenbahnen kommen? Also wie irgendein natürlicher Tod muss ja noch übrig bleiben. Ich bin total dagegen, dass man plötzlich über 100 wird, da noch rumgeistert.
Würdest du denn sagen, weil du jetzt die jungen Menschen so angesprochen hast in der Gesellschaft, das brauchen wir auch mehr in der Wirtschaft, dass da an der einen oder anderen Stelle Platz gemacht wird für die jüngeren Menschen, um vielleicht bessere oder andere Entscheidungen teilweise zu treffen?
Schon, und da gibt's ja viele Unternehmen, die das auch pflegen, also zum Beispiel jetzt, ich glaube bei BMW, da ist kein Vorstand, also da gibt es eine Grenze für Vorstände, nicht nur bei BMW, sondern bei vielen großen Konzernen, also ab 60 ist Schluss. Das finde ich total sinnvoll. Also ich finde so eine Begrenzung gut. Warum sind Dinge immer nur nach unten begrenzt? Also warum darf ein 13-Jähriger nicht Auto fahren, aber ein 84-Jähriger darf Auto fahren, also.
Wir sind so langsam am Schluss, Jeremy, und ich habe mich so gerade gefragt, wenn wir auch über die Langlebigkeit sprechen und du sagst ja, ne, man viele wollen so lange wie möglich und man versucht auch Krankheiten überall den Durchbruch zu erlangen. Sprechen wir zu wenig über den Tod und diese verbleibende Zeit? Und das war auch, um jetzt den Bogen wieder zum Anfang zu schließen, der Grund, warum ich ja unbedingt mit dir sprechen wollte, weil ich so finde, dass du mit deiner Kunst zwischen Zeit, Vergänglichkeit, Leben, Tod, dass du schon das Thema, wie gehen wir mit unserer Zeit um, auf eine künstlerische Art und Weise so gelöst hast, dass ich mich zum Beispiel auch mehr Gedanken damit jetzt gemacht habe. Wie verplane ich meinen Kalender? Wie verbringe ich meine Zeit? Weil natürlich kann ich zurückblicken und denken, okay, Jonas, du hast schon 35 Jahre. Aber ich könnte jetzt eigentlich auch nach vorne gucken und denken, oh Gott, Jonas, du hast ja nur noch 35, ne, ungefähr, ne, durchschnittlich und so. Aber
Bisschen mehr
habe ich, ne. Ich glaube, durchschnittlich bei Männern, du weißt es, bei 78, also, oder?
Lebenserwartung bei Geburt
78,5.
Ja. Aber du hast ja schon mehr, weil du hast ja schon 35 Jahre unfallfrei überlebt. Das heißt, du hast keinen plötzlichen Kindstod gehabt, du hast dich nicht mit 17 irgendwie mit Motorrad flachgelegt, bist nicht an Corona gestorben, nicht an AIDS gestorben und so weiter. Also du hast ja schon einen erfolgreichen Teil absolviert. Das heißt, du würdest jetzt etwa, also nach Versicherungsmathematik, etwa 84, 85.
Okay, dann habe ich noch ein bisschen mehr als die 35 Jahren. Aber ne, um da so die Klammer zu schließen, das war so der Grund, weil ich so das Gefühl habe, wir reden zu wenig über den Tod, über dieses, dass halt, dass es endlich ist, dass irgendwann das Spiel leider vorbei ist.
Das schon, wobei meine Uhren sind Lebensuhren, also Lebenszeituhren und nicht Todesuhren. Also das heißt, da geht es nicht um den Tod, sondern es geht ums Erleben, also was man mit dem Leben macht. Also das heißt, der Tod bei dieser Digitaluhr, bei der Null, also wenn die Null erreicht ist, zählt sie wieder hoch und alle 10 Sekunden kommt Still alive, Fragezeichen, it's a gift, Ausrufezeichen. Also auch als Aufmunterung, eben die Lebenserwartung durch gesundes, achtsames Leben zu übertreffen.
Was steht bei dir als nächstes an, Jeremy? Wie geht's jetzt bei dir weiter? Gibt's noch Projekte, mit denen du dich beschäftigen willst? Wir haben gerade so ein bisschen im Hintergrund gesprochen, da sind schon Skulpturen für das Thema Dialog und Stille. Das ist momentan so ein Thema, glaube ich, mit dem du dich beschäftigst, oder?
Also ich mache heute ein Video, habe das vor, mit einer Kerze, die, während sie abbrennt, einen Satz freilegt. Hinter der Kerze steht ein Satz und langsam, also über 4 Stunden, wird dieser Satz praktisch enthüllt. Und dieser Satz sagt etwas Wichtiges, ich verrate natürlich nicht was, und das versuche ich jetzt heute hinzukriegen.
Wie viele Wörter hat der Satz?
4.
4 Stück.
4 Wörter, genau.
4 Stunden.
Eine Aufforderung.
Ja. Und wo können wir dann das Video sehen?
Das werde ich erstmal zu Hause testen. Also das werde ich dann morgen, also wenn ich es bis morgen fertig kriege, morgen ist ein Dinner hier und oben im Wohnzimmer ist ein großer Monitor, dann werde ich das mal bei dem Dinner testen. Also wie kommt das an? Wie reagieren die Leute drauf? Ist der Satz schon gut oder muss ich den nochmal neu machen? Und je nachdem, also ich bin sehr, auch durch meine Zeit als in der Marketingkommunikation, bin ich total feedbackorientiert. Also mich interessiert nicht meine Meinung, sondern mich interessiert, wie kommen Dinge an? Also treffen die einen Nerv, greifen die, erzeugen die Nachfrage, und je nachdem wandert so eine Geschichte dann wieder eher auf den Müll oder ich mache was draus und versuche es irgendwo zu platzieren.
Jeremy, die abschließende Frage, die wir in unserem Podcast stellen, wir haben auch ein kleines Motto, das lautet, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur es anders machen. Hättest du einen Wunsch oder einen Gedanken, das wäre jetzt wieder eine spontane Frage, die dir kommt, die du dir wünschen würdest, die wir zukünftig anders machen? Gibt es da so eine Sache, die dir vielleicht spontan dir in den Kopf kommt, kann mit dem Thema Zeit zu tun haben, kann mit dem Thema Dialog oder Stille zu tun haben? Das ist jetzt völlig offen.
Nein.
Das ist kurz, klar und präzise, so wie du es ja auch beschrieben hast während des Gesprächs. Deswegen, Jeremy, ich kann mich nur bedanken. Vielen Dank für die Einladung hier in dein Atelier und dass wir über das Thema Zeit sprechen konnten. Vielen Dank.
Danke dir, Jonas.
Oh, 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 oh,